Wer die Bibel aufschlägt, begegnet nicht zuerst einem Lehrbuch mit Geboten und Moralsätzen, sondern einem lebendigen Reden Gottes. Hinter den bekannten Geschichten, auch in 1. und 2. Samuel, steht ein großer innerer Zusammenhang. Gott enthüllt Schritt für Schritt seinen Plan mit sich selbst, mit der Schöpfung und mit uns Menschen. Die entscheidende Frage ist daher nicht, wie viele Einzelheiten wir behalten, sondern ob wir Gottes Herz erkennen, das sich in Jesus Christus gezeigt hat, und ob unser eigenes Leben in diese Linie hineingestellt wird. Die Bibel als göttliche Offenbarung, mehr als Lehre und Moral. Wer die Bibel nur als Sammlung von Lehren und Moralgeschichten aufschlägt, bleibt vor der Tür dessen stehen, was Gott eigentlich gibt. Offenbarung bedeutet, dass Gott selbst den Schleier wegzieht, nicht nur über einzelne Informationen, sondern über sein eigenes Herz, sein Wesen, sein Handeln in der Welt. Darum kann die Schrift mit denselben Augen gelesen und doch völlig unterschiedlich erfahren werden, als religiöses Nachschlagewerk oder als lebendige Selbstmitteilung Gottes. Paulus formuliert sein Gebet so, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst. Damit ist gesagt, die Bibel wird nicht zuerst mit dem Kopf, sondern im tiefsten Inneren verstanden, wo Gottes Geist unserem Geist begegnet. Wenn wir die Bibel, das Buch der Bücher, studieren, müssen wir klar erkennen, dass sie kein Lehrbuch ist. Streng genommen ist die Bibel nicht einmal ein Buch von Wahrheiten. Was ist die Bibel dann? Die Bibel ist die göttliche Offenbarung. Das griechische Wort für Offenbarung bedeutet, etwas aufzudecken, das verborgen oder verdeckt war. Die Bibel ist ganz und gar Gottes Offenbarung über sich selbst, das Universum und die Menschheit. Hiob weist leise in dieselbe Richtung, wenn es heißt, dass der Geist in dem Menschen entscheidend ist. Es genügt nicht, über Gott zu reden, ihn zu diskutieren oder seine Gebote zu sortieren. Wer im Glauben die Schrift öffnet, rechnet damit, dass der lebendige Gott sich zeigt, korrigiert, tröstet, ausrichtet. Dann werden auch die Erzählungen von Eli, Samuel, Saul und David mehr als stoffreiche Biografien. In ihnen zeichnet Gott Bilder, durch die wir sein Ringen um ein Volk erkennen, das ihm Raum gibt, und die Schwere, wenn Menschen sich innerlich vor ihm verschließen. Auslegung geschieht dann nicht nur auf dem Papier, sondern im Herzen, der gleiche Gott, der damals handelte, spricht heute in unsere Situation hinein. In dieser Haltung wird die Bibel zu einem Ort der Begegnung, an dem Gottes Licht nicht anklagend grell, sondern klärend und befreiend auf unser Leben fällt. So zu lesen, schenkt eine stille, aber tiefe Zuversicht, Gott ist nicht stumm, und sein Wort ist nicht veraltet. Wer sich von ihm in die Geschichten und Aussagen der Schrift hineinführen lässt, entdeckt Schritt für Schritt, dass er gesehen, verstanden und gemeint ist. Die Bibel wird dann zu einem vertrauten Raum, in dem Gott sich mitteilt und wir lernen, ihn zu erkennen, nicht als Theorie, sondern als Gegenwart. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst. Aber der Geist ist es im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Die Bibel als Offenbarung wahrzunehmen, verändert die innere Haltung beim Lesen, nicht zuerst zu fragen, was nützlich ist, sondern bereit zu sein, dass Gott sich selbst zeigt. Daraus erwächst eine ruhige Erwartung, dass er durch sein Wort unser Denken erneuert, unsere Sicht auf die eigene Geschichte klärt und uns tiefer in seine Nähe hineinzieht. Gottes ewige Ökonomie in Christus, der rote Faden der Schrift. Durch die ganze Schrift zieht sich eine leise, aber beharrliche Linie. Gott handelt nicht planlos von Episode zu Episode, sondern verfolgt eine ewige Ökonomie, eine geordnete Absicht, und diese konzentriert sich auf eine Person, Christus. Er ist nicht nur der Helfer in unseren Nöten, sondern der Mittelpunkt von allem, was Gott denkt und tut. Paulus fasst diese Spannung von Ewigkeit und Zeit in wenigen Worten: Gottes Sohn ist dem Fleisch nach aus dem Samen Davids und zugleich dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt. In der Person Jesu Christi berühren sich göttliche Herrlichkeit und menschliche Geschichte. Die Bibel als göttliche Offenbarung macht die ewige Ökonomie Gottes sichtbar, die auf eine bestimmte Person ausgerichtet ist, Christus. Christus ist von Ewigkeit her Gott selbst, doch eines Tages wurde er Mensch. Er ist der vollkommene Gott und ein vollkommener Mensch, deshalb wird er der Gottmensch genannt. Gott können wir nur in Christus sehen. Getrennt von Christus oder außerhalb von Christus können wir Gott nicht sehen. Ebenso finden wir das wahre Menschsein nur in Christus. Getrennt von ihm können wir keinen wahren, wirklichen und echten Menschen sehen. Weil dieser Christus durch den Tod hindurchgegangen und in der Auferstehung verherrlicht worden ist, wird er zum Ursprung eines ganz neuen Menschseins. Denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gott belässt uns nicht bei einer religiösen Verbesserung des Alten, sondern schenkt ein neues Leben. Petrus jubelt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In dieser Perspektive sind wir nicht Randfiguren in Gottes Geschichte, sondern hineingenommene Söhne und Töchter, die Anteil an seinem Leben haben, ohne selbst zur Gottheit zu werden, aber wirklich in seiner Nähe beheimatet. Vor diesem Hintergrund gewinnen 1. und 2. Samuel ihren eigentlichen Klang. Die Eroberung des guten Landes war bereits geschehen, Israel wohnte im verheißenen Raum. Doch wie dieses Land genutzt, genossen, gestaltet wurde, offenbarte, ob das Volk wirklich in Übereinstimmung mit Gottes Zentrum stand. Das gute Land weist voraus auf Christus als den von Gott zugelosten Anteil seiner Heiligen. In Sol sehen wir, wie ein Mensch, der sich selbst ins Zentrum stellt, die Königschaft Gottes verdunkelt, obwohl er äußerlich gesalbt ist. In David leuchtet auf, wie ein Herz, das nach Gott fragt, zum Träger seines Königtums wird, und zugleich, wie brüchig auch dieses Herz ist, wenn es sich von den eigenen Begierden bestimmen lässt. Wer die Bücher Samuel im Licht von Christus liest, sieht nicht nur politische Umbrüche, sondern den Weg Gottes zu seinem Ziel, ein Volk, in dem Christus als wirklicher König anerkannt wird und in dem der eine neue Menschgestalt gewinnt, geschaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit, und erneuert nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Diese Sicht nimmt dem eigenen Leben nichts von seiner Alltäglichkeit, aber sie stellt es in eine größere Geschichte. Gerade darin liegt Trost, Gottes Plan hängt nicht an unserer Stärke, doch er schließt unser Leben mit ein. Über seinen Sohn, der dem Fleisch nach aus dem Samen Davids gekommen ist. Und der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Die Erkenntnis von Gottes ewiger Ökonomie in Christus lässt das eigene Leben nicht kleiner, sondern sinnvoller erscheinen. Inmitten von Brüchen, Umwegen und Schwächen bleibt die Gewissheit, dass Gott auf Christus hinarbeitet und dass jedes aufrichtige Ja zu ihm in diese große Linie eingefügt wird. Das schenkt Gelassenheit im Blick auf Vergangenes und Hoffnung im Blick auf das, was noch vor uns liegt. Mit Gott kooperieren, ein Leben wie Hanna, Samuel und David. Die Bücher Samuel zeigen eindrücklich, dass Gottes Plan nicht mechanisch über die Geschichte hinwegrollt. Er sucht Menschen, deren inneres Ja seinem Wirken Tür und Tor öffnet. Hanna tritt uns nicht als starke Gestalt entgegen, sondern als verletzte Frau, deren Sehnsucht unerfüllt bleibt. Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Jahr für Jahr wird sie durch die spöttische Rivalin gereizt, bis Tränen und Sprachlosigkeit bleiben. Gerade in dieser Schwachheit wächst jedoch etwas, das weit über persönlichen Kinderwunsch hinausgeht, ein Herz, das bereit ist, den erbetenen Sohn nicht als Besitz zu halten, sondern als Gabe an Gott zurückzugeben, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Der zentrale Gedanke von 1. und 2. Samuel ist, dass die Verwirklichung von Gottes Ökonomie die Mitarbeit des Menschen erfordert. Dies wird in positiver Hinsicht durch die Geschichte von Samuels Mutter Hanna, von Samuel selbst und von David und in negativer Hinsicht durch die Geschichte von Eli und Saul veranschaulicht. Eine solche Mitarbeit steht in Verbindung mit dem persönlichen Genuss des guten Landes, das den allumfassenden und alle Bereiche einschließenden Christus versinnbildlicht. Als Samuel geboren wird, ist er mehr als die Erfüllung eines privaten Gebets. In ihm bereitet Gott den Übergang von einer verwahrlosten Priesterschaft zu einem neuen Anfang vor. Samuel wächst in der Gegenwart Gottes auf, lernt seine Stimme zu unterscheiden und wird Priester, Prophet und Richter in einer Person. Durch ihn spricht Gott in eine stagnierende religiöse Ordnung hinein und salbt die ersten Könige. Hannas verborgener Schmerz wird so zu einem Teil der Geschichte, in der Gott sein Volk neu ordnet. Hier wird sichtbar, wie eng Gottes souveränes Handeln und die freie Antwort eines einzelnen Lebens miteinander verwoben sind. Demgegenüber steht Eli, der geistlich erblindete Priester, der zwar ahnt, was seine Söhne treiben, aber nicht durchgreift. In Seoul begegnet ein Mann, der äußerlich alle Voraussetzungen mitbringt, innerlich aber von der Suche nach sich selbst bestimmt bleibt. Beide verkörpern eine Haltung, in der Gottes Anliegen von frommen Formen überdeckt wird, ohne das Herz wirklich zu bestimmen. Der Genuss des guten Landes, das den reichen Christus versinnbildlicht, wird dadurch eingeschränkt. Wo Gottes Königtum nur nominell anerkannt wird, geht die Freude am lebendigen Umgang mit ihm verloren. David zeichnet ein anderes Bild. In seinen frühen Jahren lebt er aus einer tiefen Gottesbeziehung, die sich in Liedern, Vertrauen und Gehorsam niederschlägt. Als er Saul in die Hand gegeben bekommt, verzichtet er auf Rache, weil er den Gesalbten des Herrn respektiert. So stärkt er die Königschaft, noch bevor er selbst auf dem Thron sitzt. Später jedoch zeigen seine Verstrickung mit Bathsheba und der Umgang mit der eigenen Familie, wie zerbrechlich auch ein gottesfürchtiges Herz ist, wenn es sich selbst laufen lässt. Dennoch bleibt über seinem Leben eine Linie, nicht Perfektion, sondern die Bereitschaft, sich von Gott zurechtbringen zu lassen. So wird in David deutlich, dass das Königreich Gottes, das nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist ist, mitten in menschlicher Ambivalenz Gestalt gewinnt. Aber der Hanna gab er einen doppelten Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr, um sie zu kränken, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Die Bilder aus 1. und 2. Samuel helfen, das eigene Leben nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Erfolg und Scheitern zu betrachten, sondern als Raum, in dem Gottes Plan und unser inneres Ja einander begegnen. In Freude wie in Bruchstellen bleibt die Hoffnung, dass Gott aus Hingabe, Umkehr und Vertrauen etwas entstehen lässt, das seinen Christus sichtbar macht, manchmal im Verborgenen, aber nie vergeblich. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.